Unser Heiland in dem Himmel. Wir haben in der zweiten Strophe gesungen, neu wird mein Leben durch den, der mich frei macht. Ich glaube, dass wir alle, die wir hier stehen, dieses neue Leben gerne hätten. Dieses neue Leben, das uns befreit von all dem Schwierigen auf dieser Erde. Du hast uns versprochen, dass du uns mit in die Ewigkeit nehmen willst. Lass das neue Leben aber hier auf dieser Erde schon beginnen, dass wir all dem, was du uns zugesagt hast, jetzt schon trauen. Lass uns darüber nachdenken, denn wenn wir dir nachfolgen, können wir Lasten bei dir ablegen. Du hast uns sagen lassen, werft eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Hilf uns, dass wir das wörtlich nehmen. Und so möchte ich dich jetzt einladen, unter uns zu sein, dem Helmut deinen Geist zu schenken, uns ein offenes Ohr, dass wir etwas mitnehmen können in die Woche, das uns wieder Mut und Kraft gibt. Segne du uns um deiner Güte willen. Amen.
Wer von euch jetzt mitlesen möchte, der kann unseren Bibeltext für den heutigen Tag mit aufschlagen, kann die Apostelgeschichte aufschlagen und dort das erste Kapitel. Die Apostelgeschichte des Lukas, dort Kapitel 1, und wir lesen ab Vers 1. Verehrter Theophilus, in meiner ersten Schrift habe ich alles berichtet, was Jesus tat und lehrte, von Anfang bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Zuvor gab er den Männern, die er geleitet vom Heiligen Geist als Apostel auserwählt hatte, Anweisungen für die Zukunft. Ihnen hatte er sich nach seinem Tod wiederholt gezeigt und ihnen die Gewissheit gegeben, dass er lebte. Während 40 Tagen kam er immer wieder zu ihnen und sprach mit ihnen darüber, wie Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden werde. Als Jesus wieder einmal bei ihnen war, gab er ihnen die Anweisung: Bleibt in Jerusalem und wartet auf den Heiligen Geist, den euch mein Vater versprochen hat und den ich euch angekündigt habe. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald mit dem Geist Gottes getauft werden. Da fragten sie ihn: Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel aufrichten? Jesus antwortete: Den Zeitpunkt dafür hat mein Vater selbst festgelegt. Ihr braucht ihn nicht zu kennen. Aber ihr werdet vom Geist Gottes erfüllt werden. Der wird euch fähig machen, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem und in ganz Judäa, in Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Während er das sagte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, so dass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Als sie noch nach oben starrten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer neben ihnen. Ihr Galiläer, sagten sie, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen. Immer wieder gibt es Tage in meinem Leben, an denen ich zu Hause am Fenster stehe, hinausschaue und den Himmel betrachte. Mal ist er grau in grau, geschmückt durch so ein paar Regenwolken, die sich dann auf unsere Erde ergießen. Und einige Menschen gehen dann mit aufgespannten Regenschirmen schnell durch die Straßen. Warum? Sie wollen trocken zu Hause ankommen. So trocken wie möglich. An anderen Tagen sehe ich blauen Himmel und nur einige Schleierwolken. Die Sonne strahlt vom Himmel herab auf unsere Erde. Ich kann mit bloßem Auge nicht in sie hineinschauen. Ich bin dann geblendet. Und ich denke dann so, welche Farbe hat eigentlich die Sonne? An solch einem sonnigen Tag stehen dann Erwachsene vor ihrer Haustür und reden miteinander. Und ich höre das Geschrei von spielenden Kindern aus ihren Gärten. Ich sehe verschiedene Vogelarten, die oben am Himmel mir ihre Flugkünste zeigen. Und ich sehe Flugzeuge, die fremde Länder anfliegen. Und dann abends, ich schaue aus dem Fenster, es ist dunkel geworden, aber das Himmelszelt ist ganz klar, ohne Wolken. Und ich kann die verschiedenen Sternbilder sehen, großer oder kleiner Bär oder wie sie auch heißen mögen. Und der Mond zeigt sich in verschiedenen Formen, als Vollmond, als Halbmond, als Sichel. Und dann sehe ich oft eben auch noch einen rötlichen Schweif dort oben am Himmel. Und die Positionslampen zeigen mir, es ist wieder ein Flugzeug unterwegs. Doch ob es hell ist oder dunkel, ob es regnet oder die Sonne scheint, es ist nichts Besonderes. Es ist Alltag. Doch ich möchte einmal das Besondere, das Außergewöhnliche erleben. Ich möchte es sehen. Ich möchte die Wolke sehen. Und ich habe dabei die Worte der beiden weiß gekleideten Männer im Ohr. Ihr Galiläa, ihr steht hier und schaut nach oben. Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, er wird wiederkommen. Er wird genau auf dieselbe Art und Weise wiederkommen, wie ihr ihn gesehen habt. Fester Bestandteil aller Religionen, die ich kenne, aller Gottesvorstellungen, ist die große Distanz zwischen den Menschen hier auf Erden und den Göttern im Himmel. Diese große Distanz, Bestandteil aller Religionen. Die Menschen hatten und haben bis zum heutigen Tag in einigen Religionen nur die Gedanken im Kopf, wie kann ich mir die Gunst der Götter sichern? Und dabei treten so zwei Faktoren in den Vordergrund. Einmal die Gunst sichern durch Opfergaben. Ich opfere meinem Gott Dinge, die mir wichtig sind. Dann blickt er gnädig auf mich herab. Der zweite Faktor, die Hingabe. Ich weihe mein Leben und manchmal eben auch das Leben meiner ganzen Familie Gott. Denn damit, durch die Hingabe, werde ich den Gott gnädig stimmen. Und sie müssen mir dann Schutz und Hilfe in meinem Alltag gewähren. Doch was ich auch tue und mache, die Distanz, die Entfernung zwischen den Menschen und den Göttern veränderte sich nicht. Sie bleibt gleich. Die Menschen leben hier auf der Erde und die Götter oben im Himmel. Und eine undurchdringbare Wolkenwand trennt diese beiden Geschehnisse. Und Gott blickt auf seine Geschöpfe herab und schaut zu, wie sie ihr Leben leben. Die Grenze zwischen Himmel und Erde ist klar definiert. Und was ist mit der Sehnsucht der Menschen, einmal von der Erde in diesen Himmel zu kommen? Was ist mit der Sehnsucht, die grenzenlos ist, einmal hinter die Wolkenwand schauen und sehen, wie die Götter leben? Einmal die Seiten wechseln von hier nach dort zu gehen. Ist das der Wunsch des gottgläubigen Menschen? Einmal hinter dem Vorhang zu schauen, einmal die Seiten zu wechseln? Der an einem Zufall- und Entwicklungsgeschichte glaubende Physiker formuliert das ganz anders. Er sagt, die Gräber der Menschen sind die Geburtsstätte der Götter. Ohne die Gräber der Menschen gibt es keine Götter. Lieber Theophilus, in meiner ersten Schrift habe ich alles berichtet, was Jesus tat und lehrte, von Anfang an bis auf den Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. So ein paar Worte, die Lukas an seinen Freund Theophilus schrieb. Ein paar Worte, die aber für mich sehr, sehr explosiv sind, die eine neue Dimension bringen, eine neue Dimension in dieser Beziehung zwischen den Göttern, zwischen Gott und den Menschen. Eine neue Dimension in diesem Lebensspiel, das die beiden doch miteinander verbindet. Und alle Schreiber des Neuen Testaments, inklusive eben auch Lukas, berichten in Ausschnitten und Momentaufnahmen aus dem Leben eines jungen Mannes, der mitten in dieses Volk Israel, scheinbar ein kleines, unscheinbares Volk auf dieser Welt, hineingeboren wurde, der dort lebte, wirkte und arbeitete und dann spurlos verschwand. Lukas hörte von diesem Jesus aus der Stadt Nazareth. Er hörte, was er tat, wie er Wunder vollbrachte, dass seine Mitmenschen ihm nicht gleichgültig waren. Er strahlte so eine gewisse Aura aus, was manche Menschen scheinbar um sich herum haben, die das Leben und die Liebe in den Vordergrund rückte. Und das Mysterium des Glaubens hatte diesen Lukas erfasst, so wie heute Menschen immer von diesem Mysterium des Glaubens erfasst sind. Und er lebte in seinem Leben jene Situation, die sein Leben veränderte. Die späteren Christen sprachen von solchen Momenten: Es ist meine Bekehrung gewesen. Und der Glaube, dass Jesus aus der Stadt Nazareth, der von Gott gesandte Messias ist, erfüllte von da an sein ganzes Denken, sein ganzes Tun, sein ganzes Leben. Und er konnte diese frohe Botschaft dann nicht für sich behalten, so in seinem Inneren verbergen. Er musste sie praktisch in die Welt hinaus posaunen. Das hieß für Lukas praktisch, er hat die gute Nachricht hier schriftlich den anderen Generationen hinterlassen. Und so können wir sie heute noch lesen, was Lukas gesammelt hat und was er schreibt. Und für mich ist wichtig, dass Lukas die Kernbotschaft des Evangeliums auch dort wieder formuliert. Was ist denn die Kernbotschaft? Die Kernbotschaft, und die letztendlich die Beziehung zwischen Gott und den Menschen total verändert hat, bedeutet, Gott kommt aus seinem Himmel als Mensch auf diese Erde. Das ist bis dahin unvorstellbar. Er lebt eine Zeit lang hier mit uns Menschen, mit seinen Geschöpfen. Das ist so ein Faszinosum. Und er versucht ihnen eins, er versucht ihnen beizubringen, wie es im Himmel aussieht. Wie es im Himmel aussieht, das versucht er ihnen beizubringen. Und er lebt wie ein Mensch und er stirbt dann auch noch wie ein Mensch. Götter, die wie Menschen sterben. Boah. Gott opfert sich für seine Geschöpfe. Das ist für mich das Einmalige, das Unverwechselbare an meinem Glauben. Diese Botschaft, und die verkündigen nur die Christen. Gott wurde Mensch und stirbt für den Menschen. Nachdem Jesus am Kreuz starb und der Vorhang in zwei Teile zerriss, zerriss gleichzeitig ein gewisses Gottesbild in den Herzen seiner Jünger. Die große Distanz zwischen Gott und den Menschen ist nicht mehr fest verankert. Gott war für sie sichtbar geworden. Gott war für sie sichtbar geworden, sie konnten ihn anfassen, sie hörten seine Stimme, sie sahen seine Taten, sie sahen, wie er liebte und lachte, wie er weinte und traurig war. Der Menschensohn kam aus einer anderen Welt und er ging wieder zurück in diese verschlossene, uns noch verschlossene Welt. Weißt du, wo der Himmel ist? Was ist der Himmel? Wo beginnt der Himmel überhaupt? Es waren zwei Mönche, die lasen miteinander in einem alten Buch. Am Ende der Welt gibt es einen Ort, an dem der Himmel und die Erde sich berühren. Und sie beschließen daraufhin, ihn zu suchen und nicht eher umzukehren, bevor sie ihn gefunden hatten. Sie durchwanderten die Welt, sie bestanden unzählige Gefahren, sie erlitten alle Entbehrungen, die eine Wanderung durch die Welt so mit sich bringt. Und alle, die einen Menschen von seinem Ziel abbringen können, waren ihm nicht fremd. Eine Tür sei dort, so hatten sie gelesen. Man brauche nur anzuklopfen und befinde sich dann bei Gott. Schließlich fanden sie, was sie suchten. Sie klopften dann bebenden Herzens an die Tür. Und plötzlich öffnet sich die Tür. Und als sie eintreten, stehen sie zu Hause in ihrer Klosterzelle. Und so begreifen sie etwas, was ihnen vielleicht vorher so ein bisschen fremd war. Sie begriffen, der Ort, an dem sich Himmel und Erde berühren, befindet sich auf unserer Erde an der Stelle, wo Gott uns und sie hingestellt hat. Weißt du, wo der Himmel ist? Es ist und bleibt eine uralte Sehnsucht in uns Menschen, dass der Tod eben nicht das Ende ist, sondern es muss weitergehen. Es muss danach weitergehen. Es kann doch nicht das endgültige Aus sein. Das fällt uns Menschen so schwer. Und das ist eben mein Wunsch und nicht nur mein Wunsch. Die Mönche hofften. Und auch wir haben diese tiefe Sehnsucht in unserem Herzen nach etwas Neuem, nach etwas noch nie Dagewesenem. Und so bedeutet für mich so das Leben Jesu und seine Botschaft und das Evangelium ruhen für mich so auf zwei Säulen. Die erste Säule, was Jesus verkündigte, alles, was du willst, dass dir die Leute tun, tu ihn auch. So lautet das Gesetz und die Propheten. Und die zweite Säule, im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch vorzubereiten. Welchen Wert hat das Leben eines Menschen? Welchen Wert hat es in der heutigen Zeit? Menschen gibt es doch mittlerweile 7-8 Milliarden, ich weiß es nicht mal. Wie Sand am Meer. Und ist der Sand am Meer wertvoll? Je mehr wir von einer Sache haben, umso wertloser wird diese Sache. Wir kennen die Bezeichnung Humankapital. In den Augen Gottes sind wir Menschen das Größte und Wertvollste, was je geschaffen wurde. Sind wir Menschen das Größte und Wertvollste, was Gott geschaffen hat. Das mache ich mir bewusst. Und Jesus formuliert es doch so in seinen Worten, ihr seid das Licht der Welt, ihr. Und ihr allein seid das Salz der Erde, ihr Menschen. Ihr seid meine Schafe und ich bin euer Hirte. Und ich gebe mein Leben für euch, damit Schuld und Versöhnung wieder eine ausgeglichene Waage bilden. Jesus kam in diese Welt, um uns Menschen eins klar zu machen. So wie er ist der Himmel. Der Himmel ist Teil dieser Erde, wenn Esau den Jakob umarmt. Und wenn Ruth zu Naomi sagt, dort wo du hingehst, dahin gehe ich auch. Dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Dort, wo Gemeinde Jesu zum Auffangbecken wird für die Fragenden, die Hilflosen, die Gestrandeten und auch die Suchenden. Dort, wo das neue Gebot, das Gebot der Liebe gilt. Ihr sollt einander genauso lieben, wie ich euch geliebt habe. Das sind Worte Jesu. Wenn ihr einander liebt, dann werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und wenn dieses Wort Jesu in unserer Gemeinde für viele sichtbar ist, dann bilden Himmel und Erde eine Einheit, eine Symbiose. Lasst uns noch ein paar Verse lesen aus dem Johannesevangelium. Wir lesen so ein bisschen aus Johannes 14 ab Vers 1 und danach noch aus Johannes 17 ab Vers 1. Ich fange jetzt an so, Johannes 14 ab Vers 1. Dann sagte Jesus zu allen, erschrecket nicht, habt keine Angst, vertraut Gott und vertraut auch mir. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und ich gehe jetzt, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Ich gehe also, um einen Platz für euch bereit zu machen. Dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Kapitel 17. Als Jesus diese Rede beendet hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, meine Stunde ist gekommen. Enthülle die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit enthüllen kann. Du hast mir ja die Macht über alle Menschen gegeben, damit er denen, die du ihm anvertraut hast, ewiges Leben schenkt. Und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. Vater, gib mir nun wieder die Herrlichkeit, die ich schon bei dir hatte, bevor die Welt geschaffen wurde. Im Himmel ist alles vorbereitet. Das verstehe ich hier aus den Worten Jesu. Im Himmel ist alles für uns vorbereitet. Gott wartet dort. Er wartet. So lautet die Botschaft Jesu und das erzählen die Schreiber des Neuen Testamentes uns heute. Wie lange noch? Wie lange noch? Das ist die Frage, die nicht nur uns heute betrifft, sondern das ist die Frage, die den Menschen in vielen Jahrhunderten betroffen hat oder getroffen hat. Wie lange noch? Wann können wir endlich diese Wolke sehen? Wann kommt diese Wolke? Wenn die Wolke kommt und Jesus dann drauf sitzt, drauf steht, drauf liegt, ich weiß es nicht. Aber dann wird Gemeinde Jesu bereit sein und sie Gemeinde Jesus weiß, dass sie endlich ist. Sie weiß, dass sie einmal aufhören wird. Nur, wir wissen es nicht, wann die Zeit der Gemeinde abgelaufen ist. Und bis die Wolke kommt, aber bis sie kommt, darf ich glauben und hoffen und auch träumen. Ich darf träumen von einer Welt hinter diesem Vorhang, der uns so ein bisschen abschirmt. Ich darf träumen vom Leben in der Gegenwart Gottes, vom Leben in der Ewigkeit. Was ist das Leben in der Gegenwart Gottes? Was ist Ewigkeit? Mann, was ist das eine Herausforderung für uns? Was ist das für eine Freude, das erleben zu können? Boah. Und ich darf dann endlich meine persönlichen Vorstellungen vom Himmel entwickeln. Ein Himmel ohne Leid und Trauer, ohne Abschied und Schmerzen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber mein Himmel ist für mich so der Zustand der Vollkommenheit, als Ort, wo all meine Wünsche und all meine Träume einmal Realität werden. Und dann, vielleicht dann, bin ich einmal wünschlos glücklich. Wenn ich in den nächsten Tagen, vielleicht auch in der nächsten Zeit, und ich tue es mit Sicherheit wieder, aus dem Fenster in den Himmel hinausschaue, ob abends oder auch morgens oder nachmittags, dann werde ich weiterhin Ausschau halten. Ausschau nach jener einzigartigen Wolke, die für dich und für mich dann zum Fahrstuhl in den Himmel wird. Noch ein paar Verse ab Vers 6, Johannes 17, noch ein paar Verse zum Schluss. Ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du mir in der Welt anvertraut hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben. Sie haben dein Wort ernst genommen und wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, wirklich von dir stammt. Ich habe ihnen die Worte mitgeteilt, die ich von dir erhalten habe, und sie haben sie aufgenommen. Sie haben klar erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin und zweifle nicht daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Amen.